RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Beim Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz sind 9 Menschen getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. In Berlin ist der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Quirr verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
Die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugo Şahin sind in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis 2025 ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Merz würdigte den außergewöhnlichen Mut der beiden Forscher und Unternehmer. Das Ehepaar befasst sich unter anderem mit Immuntherapien gegen Krebs und hat 2020 in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend weitere Schauer und kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 16, in Senftenberg 22 Grad. In der Nacht kaum Wetteränderung bei rund 11 Grad. Morgen anfangs noch dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Ja, ganz Österreich heute in tiefer Trauer. Das, was da heute an einer Schule in Graz passiert ist, das können viele Menschen immer noch so gar nicht richtig begreifen. Ein Amokläufer hat auf Schüler und Lehrer geschossen. 9 Menschen sind tot, der Todesschütze selbst auch. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel blickt nochmal zurück auf diesen für Österreich so schrecklichen Tag.
Die Lage war lange unübersichtlich, wilde Spekulationen auf Social Media. Von der Polizei Steiermark erstmal nur die Bestätigung, Polizeigroßeinsatz am Borg Dreierschützengasse, am Bundesoberstufenrealgymnasium, eine weiterführende Schule nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Schreie, Schüsse am Borg, das waren die ersten Notrufe, die die Polizei erreicht haben. Um Punkt 10 Uhr vormittags, da hatte der mutmaßliche Täter schon geschossen. Erst viel später wird bestätigt, 9 Menschen hat er getötet, am Ende auch sich selbst. Es ist Tag 100 der neuen österreichischen Regierung im Amt und auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker wollte eine ganz andere Bilanz ziehen. Stattdessen steht er tief erschüttert an der Seite seines Innenministers nahe dem Tatort in der trauernden Stadt Graz.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Borg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert.
Wortkarg, Österreichs Innenminister Gerhard Karner. Es gibt so viele Fragen, die er noch nicht beantworten will. Nur was gesichert ist, sagt er, die Opferzahlen zum Beispiel.
Diese nationale Tragödie hat 9 Todesopfer nach jetzigem Stand zu beklagen, 6 weibliche und 3 männliche. Zusätzlich 12 Verletzte, zum Teil schwer verletzte Personen, Jugendliche.
10 Tote mit dem Täter bis jetzt. Alle wissen, es könnten noch mehr werden. Schülerinnen und Schüler waren es vor allem. Eine Lehrkraft, heißt es, aber nicht bestätigt. Erschossen im ehemaligen Klassenzimmer des Täters, heißt es ebenfalls, und im Klassenzimmer daneben. Aber keine 2 Täter, wie zwischendurch vermutet, das wenigstens bestätigt der Innenminister.
Der 10. Tote ist der Amokläufer selbst. Und ich kann auch zu diesem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt auch bestätigen, dass es sich hier um einen Einzeltäter auch gehandelt hat.
Kein Kommentar zum möglichen Motiv. Über Mobbing an der Schule wurde öffentlich spekuliert, aber nicht von Polizei und Minister. Nur so viel. Der mutmaßliche Täter ist ein 21-Jähriger aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler dieser Schule, aber ohne Abschluss. Was man auch weiß, er war mit 2 Waffen in seiner ehemaligen Schule aufgetaucht. Wohl eine Pistole und ein Gewehr. Schrotgewehr vielleicht. Beide Waffen besaß er legal. Er hatte jedenfalls eine Waffenbesitzkarte. Und er war vorher nicht aufgefallen, nicht bei der Polizei. Alles andere wird noch ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler werden psychologisch betreut, wurden evakuiert in eine Halle in der Nähe der Schule. Schulfrei, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Graz, die ganze Woche. Aber die Schülerinnen und Schüler sollen bitte beisammenbleiben, zusammen trauern in einem geschützten Raum, gut beschützt. Das ganze Land trauert mit ihnen, sagt der Bundeskanzler.
Unser Land steht in diesem Moment des Entsetzens still.
Stilles Gedenken, morgen Vormittag, und zwar österreichweit, um Punkt 10 Uhr, der Stunde, als es geschah, in Graz. Und es wird 3 Tage Staatstrauer geben, alle Flaggen auf Halbmast, keine Veranstaltung und erstmal auch keine politische Diskussion. In knapp 3 Wochen beginnen in Österreich die großen Sommerferien. Darauf hatten sie sich auch am Gymnasium in Graz gefreut.
Ja, und die Freude ist Entsetzen gewichen in Graz, wo ein Amokläufer heute 9 Menschen an einer Schule erschossen hat, Wolfgang Fichtel berichtete. Wir schauen nach Deutschland. Hier gibt's immer mehr Rechtsextremisten, Linksextremisten und Islamisten, unter ihnen immer mehr Gewaltbereite. Das sind die Bedrohungen im Landesinneren. Das hat Bundesinnenminister Dobrindt heute bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes deutlich gemacht. Große Sorgen machen den Verfassungsschützern aber auch die Bedrohungen von außen. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug hat die Hintergründe dazu.
Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und der Versuch, die öffentliche Meinung in Deutschland aktiv zu beeinflussen. Die Cyber- und Spionageabwehr ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hierzulande ständig und zunehmend gefordert, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Diese Aktivitäten werden auch zunehmend von sogenannten ungeschulten Einzeltätern vorgenommen, also Spionage und Sabotage wird von sogenannten Low-Level-Agenten durchgeführt.
Bei diesen Amateuragenten stellt der Verfassungsschutz eine deutliche Zunahme fest. Sie werden häufig im Netz rekrutiert, vor allem unter Menschen, die durch prorussische Äußerungen aufgefallen sind. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Sinan Seelen.
Telegram als Plattform spielt hier durchaus eine Rolle. Das ist eines der Mittel der Wahl für die Akteure.
Die Handlanger, die auch als Wegwerfagenten bezeichnet werden, sind keine offiziellen Geheimdienstmitarbeiter. Sie würden missbraucht und würden das Ausmaß ihres Handelns oftmals gar nicht erkennen, sagt Innenminister Dobrindt.
Oftmals sind es eben finanzielle Gründe, kennen da noch keine extremistische Haltung dahinter bei diesen Leuten oft, dann eben dazu angeworben werden, um Zug wird dann ihnen mehr abverlangt und befindet man sich schon mal in so einem Strudel drinnen.
Konkret wurden Mitte Mai in Deutschland und der Schweiz beispielsweise 3 Ukrainer festgenommen. Sie sollten nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden im russischen Auftrag Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland begehen. Und in München hat vor kurzem ein Prozess gegen 3 Männer begonnen. Alle 3 haben nach Angaben der Bundesanwaltschaft die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Auch sie sollen im vergangenen Jahr Anschläge auf militärische Infrastruktur und Industriestandorte vorbereitet haben. Eine andauernde Bedrohung bleiben auch Cyberangriffe, durchgeführt von hochspezialisierten und staatlich finanzierten Gruppen. Um Cyberangriffe abzuwehren, will der Innenminister von der CSU mehr Geld und Personal in den Verfassungsschutz stecken. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Seelen, sieht den Bedarf. Neben Russland würde auch China versuchen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bundeswehr auszuspionieren. Allein im vergangenen Jahr hat der Generalbundesanwalt 17 neue Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeiten eingeleitet. 11 Haftbefehle wurden vollstreckt.
Uli Haug war das aus dem Hauptstadtstudio über den Verfassungsschutzbericht 2024. Die Serie massiver russischer Luftangriffe auf ukrainische Städte hält an. In Kiew haben wieder viele Menschen die vergangene Nacht in Schutzräumen verbracht. In Odessa sind nach Angaben der örtlichen Behörden 2 Menschen ums Leben gekommen. Viele Ukrainer sind mittlerweile kriegsmüde. Aber was ist die Alternative zum Kämpfen? Das fragte ein Mann Ende 60, die ARD-Korrespondentin Andrea Beer. Er war aus dem russisch besetzten Mariupol nach Kiew geflohen.
Eine uralte rostige Waage ist das Einzige, was Vyacheslav Dolzhenko retten kann, aus dem kleinen Privatmuseum, das er jahrzehntelang hingebungsvoll aufgebaut hat. In seinem eigenen Haus in Mariupol, die Hafenstadt am Asowschen Meer, wo er ein Leben lang gelebt hat, wonach er sich verzehrt. Wohin soll ich denn zurückkehren? Sie haben mein Museum zerstört. Sie haben meine Stadt zerstört. Ich wache morgens auf und für mich ist es die Hölle. Die Ukraine wird Gebiete abtreten müssen, heißt es im Ausland oft lapidar. Und je nach Laune fordert das auch US-Präsident Donald Trump. Auf diesen setzt Vyacheslav Dolzhenko zu Beginn noch eine vage Hoffnung. Doch inzwischen ist er vollkommen desillusioniert. Warum gibt Trump denn nichts ab? Soll er Russland doch Alaska geben? Der schwarz-weiße Hund Asia streift um Vyacheslav Dolzhenko herum. Unterdessen haben die Besatzer Vyacheslav Dolzhenkos Mariupol verwandelt in ein zynisches Vorzeigeprojekt. Als wahre Meister der Propaganda gaukeln sie der Welt wieder Aufbau und Alltag vor. Dieser ist in Wirklichkeit geprägt von einem enormen Besatzungsdruck in allen russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Russland hat dort strikt kremltreue Besatzungsverwaltungen etabliert. Unter anderem russische Nationalgardisten und FSB-Geheimdienstler sollen jeden Widerstand ersticken, sagt Ostap vom staatlichen Zentrum für nationalen Widerstand in Kiew, das die Situation in den russisch besetzten Gebieten beobachtet.
Der FSB leitet die russische Polizei. Hinzu kommen die russische Nationalgarde und andere Einheiten, die für die Umsetzung sogenannter Antisabotagemaßnahmen in den jeweiligen Städten verantwortlich sind. So spüren sie gezielt Menschen auf, kontrollieren die Leute ständig, machen Durchsuchungen und Menschen werden in Keller gesperrt.
Russisch besetzte Gebiete sind ein rechtsfreier Raum voll willkürlicher Gewalt. Den Scheinabstimmungen legitimiert haben sollen. Laut Ostap werden ukrainische Jungen und Männer zudem in die russische Armee zwangsmobilisiert. Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen mit dem russischen Rubel und müssen russische Pässe annehmen.
Die Besatzer können die Menschen natürlich nicht physisch zwingen und mit Gewehren jedes Haus abgehen. Dafür fehlen ihnen die Ressourcen. Gleichzeitig können sie aber ein normales Leben in den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten unmöglich machen. Zum Beispiel, indem sie Menschen medizinische Versorgung verwehren oder ihnen drohen mit dem Wegnehmen von Wohnraum oder grundlegenden Rechten.
Ohne russische Zwangsdokumente gelten ukrainische Bürgerinnen und Bürger als Ausländer. Es gibt dann weder Rente noch Arztbesuche oder einen Führerschein, konstatiert Ostap. Wohin könnten wir zurückkehren, murmelt Vyacheslav Dolzhenko und seine braunen Augen schauen müde. Sie wollen den Krieg einfrieren. Und ein Einfrieren wäre das Ende. Dann sammelt Russland seine Kräfte und geht wieder gegen uns vor. Und das wird endlos so weitergehen. Sie haben unsere Gebiete schon in ihre Verfassung aufgenommen. Sie werden uns nie in Ruhe lassen,
sagte ein Mann aus Mariupol in der Reportage unserer Ukraine-Korrespondentin Andrea Beeren. Und damit gebe ich hier ab an Jens Christian Gußmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich mache mit dem neuen deutschen Handballmeister Füchse Berlin weiter. Der fährt in Feiermodus langsam wieder runter. Heute gab es noch eine Ehrung beim regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Ab morgen wird wieder trainiert. Für das Final Four Turnier der Champions League am Wochenende in Köln. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich. Und jetzt gilt es, in den Modus umzuschalten. Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Die Special Olympic World Games für Menschen mit geistiger Behinderung haben vor 2 Jahren in Berlin für Aufsehen gesorgt. Es war das größte Sportevent in Deutschland seit Olympia 72, sorgte für viel mediales Interesse und lockte viele Menschen mit Beeinträchtigung in die Sportvereine. In diesem Jahr gibt es erstmals Special Olympics Landesspiele, und zwar vom 10. bis zum 13. Juli, also in einem Monat. Heute wurde in Potsdam das Brandenburger Programm vorgestellt. Mit dabei rbb24-Inforadio-Reporter Jakob Brüger.
Es ist ein besonderer Moment für Elena Weiß. Die Special Olympics Hockeyspielerin posiert mit ihren blonden, kurzen Haaren für professionelle Fotos.
Kannst du noch mehr lachen? Genau so. Einmal die Arme nach
unten. Als Gesicht der Landesspiele Brandenburg wird ihr Bild bald in ganz Potsdam hängen.
Ist ein bisschen was anders, wenn man das Gesicht halt sieht auf der Straße oder halt Freunde oder Familie, die dann halt auf WhatsApp schreiben, dass man sich halt sieht, das ist schon was ganz Besonderes.
Die Landesspiele Berlin und Brandenburg finden gemeinsam statt. Elenas Sporthockey, Kanu, Rudern, Boccia und Schwimmen werden in Potsdam sein. Die anderen 8 Sportarten, wie zum Beispiel Judo, Badminton oder die Leichtathletik, wird es im Berliner Sportforum Hohenschönhausen geben. Für Matthias Pietschmann, den Präsidenten von Special Olympics Brandenburg, eine lohnende Kooperation.
Bis 21 waren wir ja ein gemeinsamer Verband und wir haben zu den World Games beschlossen und entschlossen, weil es sehr schwierig war, mit Förderungen Geld aufzutreiben und überhaupt eine Breite zu erreichen, außerhalb von Berlin. Das ist das Problem, was man dabei hat.
Und so arbeiten beide Bundesländer eng zusammen. Die Landesspiele werden in Berlin eröffnet und die Abschlussfeier findet in Potsdam statt. Es geht um Medaillen und die Qualifikation für die nationalen Special Olympics 2026 im Saarland, aber auch um Teilhabe im Breitensport.
Das ist so der Schnuppergedanke auch. Und es ist ja nicht jeder daran interessiert, leistungsmäßig es zu betreiben. Und dann kommt genauso Mama, Papa mit einem 4-jährigen Kind und einer Beeinträchtigung und sagt, was kann ich denn eigentlich tun? Ja, das ist ein freies Angebot, aber so beginnt es ja und das macht dann in jedem Kindergarten und in jeder Vorschule.
Jeder darf sich ausprobieren und vielleicht macht der Nachwuchs irgendwann so Karriere wie Elena Weiß und strahlt von den Ankündigungsplakaten der zukünftigen Landesspiele Brandenburg.
Besonders, weil ich denke, dass ich halt die Landesspiele im Gesicht bin, ja, ist schon was Besonderes.
Sagt sie stolz mit einem breiten Lächeln. In gut einem Monat ist es soweit. Dann geht es für Elena Weiß und rund 800 weitere Special Olympics Athleten um die Medaillen.
Abschließend Fußball. Borussia Dortmund hat wieder einen Bellingham. Job ist der kleine Bruder von Jude und wechselt zur kommenden Saison zum BVB. Er hält einen 5-Jahres-Vertrag und kostet gut 30 Millionen Euro Ablöse. Der Sport mit Jens-Christian Grossmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Berlin bekommt ein House of Games, ein Haus der Spiele. Schon bald sollen dort Unternehmen aus der ganzen Welt einziehen, die Computerspiele entwickeln oder aber auch Dienstleistungen in dieser Branche anbieten, die weiterhin boomt und Milliarden umsetzt. Heute fiel der Startschuss, mit dabei viel politische Prominenz und Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Kai Wegner steht im historischen Quartier Lux, wo in der Vergangenheit jahrzehntelang Glühlampen gefertigt wurden und wo bald die Gaming-Branche auf bis zu 15.000 Quadratmetern zu Hause sein soll. Der regierende Bürgermeister ist hörbar in Battle-Laune. Er sucht die verbale Schlacht mit anderen Städten wie München, in denen es ähnliche Projekte gibt, aber nicht in dieser Größenordnung.
So ein House of Games gibt's weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat. Wir haben unfassbar viele kreative Orte.
Das House of Games soll der zentrale Anlaufpunkt für die gesamte Gaming-Branche werden. Für etablierte Firmen und Start-ups, Anbieter für Technologie und Dienstleistungen sowie Kultur- und Forschungseinrichtungen. Klar ist schon, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft ein großer Mieter sein wird, bekannt unter anderem für die Serien Far Cry und Assassin's Creed. Laut SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es noch etwa 20 weitere interessierte Firmen. Die Mietverträge sollen nun ausgehandelt werden. Bis zum Jahresende soll das Lux-Gebäude umgebaut sein. Der Senat unterstützt das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Giffey sieht das als gut angelegtes Geld.
Dieses hier ist eine Investition in die Zukunft, in den Wirtschaftsstandort Berlin, darin, dass wir neue Investoren in die Stadt holen, dass wir die besten Talente, die besten Köpfe der Welt hier anlocken in diesem Bereich.
Und die, so die Wirtschaftssenatorin, würden dann ja reichlich Steuern in Berlin zahlen. Aktuell zählt die Games-Branche in Berlin und Brandenburg mehr als 300 Unternehmen, die zuletzt einen Jahresumsatz von insgesamt rund einer 500 Millionen Euro verzeichnen konnten. Die Stimmung beim Vorstellungstermin ist prima. Es gibt viel Lob, etwa von Steffen Walz, Geschäftsführer des brandneuen Startups Dirigent Intelligence.
Wir haben uns hier auch vorgenommen, hier einziehen zu können. Großartige Initiative, House of Games Berlin.
Sensationell gut, nennt Christian Stein von der Firma Players Journey den ersten Eindruck.
Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt, auch was wirklich die praktischen Rahmenbedingungen sein werden.
Wie hoch zum Beispiel die Mieten sind. Das würden auch die Grünen gerne wissen und sie haben weitere Fragen, etwa ob die Finanzierung langfristig gesichert ist und ob das Computerspielemuseum auch ins House of Games zieht. Dazu sagt Nicole Hane vom Computerspielemuseum.
Wir würden sehr, sehr gerne natürlich auch ins House of Games ziehen. Das ist aktuell eine Finanzierungsfrage. Wir sind ja ein gemeinnütziges, privates Museum. Wir leben von den Eintrittsgeldern. Das heißt, so ein Umzug von einem Museum ist einfach sehr, sehr teuer, leider.
Wenn mit dem Umbau alles nach Plan läuft, soll das House of Games Anfang 2026 offiziell eröffnet werden.
Berlin bekommt ein House of Games, Sabine Müller berichtete. Das rechtsextreme Magazin Kompakt wurde 2024 verboten. Eine umstrittene Entscheidung auch unter Gegnern der Zeitschrift mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Magazinmacher wehrten sich dagegen. In einem Eilverfahren bekamen sie Recht und durften erstmal weitermachen. Ob die Zeitschrift endgültig vom Markt muss, soll in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Und zu Prozessbeginn erschien heute auch Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer.
Heute ist ein Glückstag für uns, denn heute ist unser Hochzeitstag. Deswegen gehen wir davon aus, dass nichts schiefgehen kann.
Jürgen Elsässer gibt sich selbstbewusst. Zusammen mit seiner Frau ist er zum Bundesverwaltungsgericht gekommen. Sein Medienunternehmen habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagt der Gründer und Chefredakteur des rechtsextremen Kompakt-Magazins.
Kompakt verteidigt die freiheitlich-demokratische Ordnung gegenüber den autoritären Übergriffigkeiten der Regierung. Wir haben eine saubere Weste juristisch gesehen bei Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Gewaltaufrufen.
Anders sieht das Bundesinnenministerium. Im Juli 2024 hatte die damalige Ministerin Nancy Faeser Elsässers Medienunternehmen verboten. Die Begründung damals:
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten.
Ob das Verbot rechtmäßig ist, soll das Bundesverwaltungsgericht nun endgültig entscheiden. Verteidigt wird die Kompakt GmbH dort von Rechtsanwalt und AfD-Politiker Laurenz Notdurft. Das Magazin ist ein wichtiges Medium für die rechte Szene und eng verwoben mit der AfD. Auch in Brandenburg. Dort hatte die Partei im Wahlkampf im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen mit Kompakt geplant. Auch mit Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist Elsässer immer wieder aufgetreten. Zum Beispiel in Gera im Oktober 2023, als Elsässer vorschlug, ein neues Deutschland zu gründen, bestehend aus den neuen Bundesländern.
Aber nicht auf sozialistischer Grundlage, sondern als deutsches demokratisches Reich. Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke.
Knapp ein Jahr später wurde Kompakt verboten. Die Polizei durchsuchte den Firmensitz, Elsässers Wohnhaus im brandenburgischen Falkensee. Einen Monat später setzte das Bundesverwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren aus. Bis heute. Nun will das Gericht entscheiden, ob die von Kompakt veröffentlichten Inhalte ein Verbot rechtfertigen. Elsässer sei auf alles vorbereitet, sagte er am Morgen in Leipzig. Sollte das Gericht zugunsten von Kompakt entscheiden, werde man die Arbeit ausweiten.
Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt darüber, ob das Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt Bestand hat. Ein Beitrag war das von Landespolitikreporterin Annette Kufner. Wer mit der BVG in Berlin unterwegs ist, der hat es vielleicht schon mitbekommen. Die U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz ist zurzeit unterbrochen. Bei Bauarbeiten wurde der U-Bahn-Tunnel beschädigt. Jetzt ist auch die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck unterbrochen. Das betrifft ebenfalls die U3 und auch die U1. Das klingt alles ganz schön kompliziert. Der RBB24-Reporterin Helena Dähler hat sich das für uns vor Ort mal angeschaut.
Die wichtigste Info zuerst. Die U2 fährt. Das sollte man sich merken, denn die U2 ist auch die U-Bahn-Linie, mit der man die neue Streckensperrung zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck umfahren kann. Der Bahnhof Gleisdreieck ist seit langer Zeit schon Umsteigebahnhof für alle möglichen Streckensperrungen oder Linienanpassungen. Auch dieses Mal ist er, wie immer, ausgestattet mit Aufstellern, gelben Umleitungsfußabdrücken auf dem Boden und auch mit Mitarbeitenden der BVG, die bei Fragen unterstützen. Aber vor allem bei Touristinnen ist die Verwirrung groß, selbst nach dem Blick auf die Umleitungspläne.
Unten an der Treppe steht, ist ein Plan, in welche Richtung welche U-Bahn fährt. Das sieht man hier drauf nicht. Das sollte irgendwo mehr bezeichnet werden. Es geht ja in beide Richtungen, also muss man wissen, in welche U-Bahn steigt man, wenn man jetzt zum Potsdamer Platz möchte. Diese Richtung, ist das richtig?
Sie müssen Richtung Pankow fahren.
Wirklich? Sehen Sie?
Willi, ein Berliner, weiß, wie er mit der U1-U2-Kombi ans Ziel kommt. Aber auch er saß etwas verwirrt in der U-Bahn, weil auch da nicht immer Verlass ist auf die Bildschirme.
Was ich noch viel schlimmer finde, sind die Anzeigen innerhalb der Züge, dass die überhaupt nicht stimmen. Oben stand eben dauernd dran, zwar nach Gleisdreieck, aber dann stand dann Warschauer Straße, ist der nächste Bahnhof. Und wenn Gäste kommen aus anderen Städten oder so weiter und die schauen sich den Fahrverlauf in den Zügen an, der ihnen angezeigt wird, da kommt man nicht mehr zurecht.
Es ist zugegebenermaßen nicht immer einfach, aber deswegen schaut Willi wie viele andere auf den Bildschirm, den alle sowieso in der eigenen Tasche mithaben, das Smartphone.
Am besten findet man trotzdem über die Apps raus. Die Deutsche Bahn, der Deutsche Bahnnavigator ist manchmal besser als die App von der BVG.
Oder wie dieser Tourist ergänzt, die Navigations-App und ein bisschen Glück.
Google Maps and a bit of luck.
Zusammengefasst ist es so. Zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren Busse anstelle der U-Bahn. Die Busse fahren auch die Augsburger Straße an. Der Grund für die Sperrung da, der Tunnel der U3 wurde durch eine Baustelle beschädigt. Das muss jetzt repariert werden. Soll noch 2 Tage dauern, schreibt die BVG. Und die neue Sperrung auf der U1 und U3 zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck kann prima mit der U2 umfahren werden. Da werden Schwellen getauscht. Das dauert jetzt noch knapp 3 Wochen bis Ende Juni.
Also noch ein bisschen Geduld. Helena Dähler war das über die Streckensperrungen der U1 und der U3. In Schönwalde-Glien im Havelland sind in der vergangenen Nacht 14 Kleintransporter vollständig ausgebrannt. Noch ermittelt die Polizei, aber vor Ort geht man von Brandstiftung aus. RBB24-Reporter Johann Frederik Paul hat sich heute ein Bild von der Lage gemacht.
Das Gewerbegebiet ist recht unscheinbar. Früher Militärgelände, heute sind hier einige Hallen, eine Paintball-Arena und der Parkplatz eines örtlichen Spediteurs. Heute Vormittag nach dem Brand sehe ich einen verzweifelten jungen Unternehmer, der seinen Mitarbeitern nur sagen kann, dass sie heute nicht fahren können. Vor dem Mikrofon möchte er aber nicht sprechen. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Sven Kratz erzählt von der Situation in der Nacht.
Hier war es die Problematik, dass die Transporter sehr dicht nebeneinander stehen, demzufolge die Brandausbreitung sehr schnell ging und dementsprechend für uns Schwierigkeiten waren, die Türen und Motorhauben zu öffnen.
Gegen 3 Uhr ist alles gelöscht. Zurück bleibt der Geruch von verbranntem Gummi und 25 Fahrzeuge, die zum Teil komplett ausgebrannt sind und nur noch wie Gerippe aussehen. Noch 10 Meter neben den heruntergebrannten Transportern sind an anderen Fahrzeugen Plastikteile abgeschmolzen. Der Wind drückte eine enorme Hitze herüber. Und am Zaun hängt noch ein gelbes Warnschild, das jetzt geschmolzenem Käse gleicht. Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme schaut mit Unverständnis auf die Szene, hinter der er Brandstiftung vermutet.
Damit wird ein Unternehmen geschädigt, damit hängen Arbeitsplätze am seidenen Faden. Und letztendlich ist irgendwo der Bürger, der nachher die Dienstleistung kriegen soll, ebenfalls hinten dran. Und solche Sachen kann es eigentlich nicht sein.
Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in alle Richtungen. Und der Spediteur bangt darum, dass seine Versicherung die Kosten übernimmt. Immerhin, in den Wagen, die auch für Deutsche Post und Amazon fahren, war über Pfingsten keine Ware.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, wie immer zu finden in der ARD Audiothek oder aber auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Weiterhin haben wir einen Baustellenstau auf der westlichen A10. Rechnen Sie vor der Havelbrücke in beiden Richtungen mit 15 Minuten extra. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie Türen und Fenster geschlossen halten. In Berlin lassen die Staus allmählich nach. Recht voll ist es aber noch auf dem Stadtring in Richtung Wedding. Ab Detmolderstraße 20 Minuten plus. In Richtung Neukölln ab Schmargendorf ebenfalls 20 Minuten. Stau auch noch im weiteren Verlauf auf der A113 bis Adlershof, stadtauswärts hier 30 Minuten plus. Probleme gibt es in Baumschulenweg. Die neue Spätstraße ist nach einem Unfall gleich nach der A113 in Richtung Baumschulenstraße gesperrt. Weitere Staupunkte sind die City West bei der Umfahrung des Stadtrings, die Bereiche rund um Alex, Schlesisches und Hallisches Tor, die Tiergartenstraße Richtung Mitte sowie die Abrissbrücke an der Wuhlheide. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße vor der Flughafenstraße bis Samstag stadtauswärts gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.31 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule in Graz gelten in Österreich 3 Tage Staatstrauer. Die Polizei hat nach dem Geschehen am Vormittag eine vorläufige Bilanz gezogen. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
6 weibliche, 3 männliche Opfer werden bestätigt. Dazu der Täter, 10 Tote bis jetzt. Aber noch schwer verletzt in den Krankenhäusern. Der mutmaßliche Täter, 21, aus der Gegend, ein ehemaliger Schüler, der die Schule nicht abgeschlossen hat. Keine weitere Aussage zum Motiv. Er hatte 2 Waffen dabei, eine Faustfeuerwaffe und eine sogenannte Langwaffe. Pistole und Schrotgewehr heißt es, die hatte er beide legal mit Waffenbesitzkarte.
Die rechtsextremistische Szene in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz deutlich gewachsen. Bundesinnenminister Dobrindt sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einem dramatischen Befund. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Personenkreis um mehr als 20.000 auf 50.000 vergrößert. Die linksextreme Szene vergrößerte sich leicht auf 38.000 Personen, die islamistische auf 28.000. Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielebranche werden. Der Senat hat den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben. Das Quartier Lux nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24, Landespolitik.
Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Das Gesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen demnach Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um die entsprechenden Kontrollen durchzuführen. Die Bahn schafft die kostengünstige Familienreservierung ab. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der 2. Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Der Fahrgastverband ProBahn kritisierte, das umweltfreundliche Reisen für Familien müsste preislich attraktiver werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend weitere Schauer und kurze Gewitter. Aktuell in Berlin-Dahlem 16, in Senftenberg 22 Grad. In der Nacht kaum Änderung bei rund 11 Grad. Morgen anfangs noch dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 18.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Das ist mal eine Zahl, die aufhorchen lässt. Mehr als 30 Kilogramm Plastikmüll trennt jeder Deutsche pro Jahr. Der größte Teil aus der gelben Tonne landet in Müllverbrennungsanlagen. Weil diese Strom und Wärme erzeugen, gilt das Verbrennen von Plastik offiziell als Recycling. Wirklich wieder nutzbar gemacht, zu neuen Plastikprodukten geformt, wird aus den Plastikabfällen allerdings nur ein kleiner Teil. Ein junges Unternehmen mit Sitz in Leipzig will das ändern, berichtet Wirtschaftsreporter Ralf Geißler.
Timo Witt verspricht Plastik ohne schlechtes Gewissen. Daran forscht der 37-Jährige seit Jahren. Nun soll der Traum durch seine Firma Evoloop Wirklichkeit werden.
Der Teil, der heute schlecht oder gar nicht recycelt werden kann, also der eigentlich heute in der Verbrennung landet, das ist unser Rohstoff. Mit dem starten wir, um dieses Plastikproblem genau an der Wurzel anzupacken.
Dafür geht Witts Firma neue Wege. Bisher wird Plastik beim Recycling geschmolzen und zu neuen Produkten gegossen. Doch mit jeder Runde sinkt die Qualität. Das Material wird milchig grau. Evoloop will Plastik deshalb nicht mehr einschmelzen, sondern es chemisch recyceln, die Moleküle aufbrechen.
Von Kunststoff, das sind ja ganz lange Molekülketten. Das kann man sich so ein bisschen wie lange Haare vorstellen. Und dadurch, dass diese Haare dann häufig auch so ein Knäuel bilden, sind die dann ja richtig verworren. Und was wir machen, genau dasselbe, wie man beim Haar machen würde, wir nehmen eine Schere, wir schneiden diese Haare durch, haben dann kurze Fragmente und diese Bruchstücke, die können wir dann im nächsten Schritt zusammensetzen, um dann neue Molekülketten, neue Polymerketten zu erhalten.
Beim Recycling entsteht so ein neuer Kunststoff, den die Forscher Evomer nennen. Aus dem, sagt Timo Witt, könne man Verpackungen machen, Parkbänke oder Babyschnuller. Das Beste aber, das Material baue sich unter bestimmten Umwelteinflüssen nach ein paar Jahren ab. Das Mikroplastikproblem löse man quasi gleich mit. Klingt ambitioniert, tatsächlich muss die Firma aber noch beweisen, dass sie aus ihren Laborerfolgen ein Geschäftsmodell machen kann. Evoloop hat sich vor allem aus einem Grund für Leipzig entschieden, hier ist die mitteldeutsche Chemieregion nicht weit, in der entsteht das mit Kohlemilliarden geförderte Großforschungszentrum für die Transformation der Chemie, kurz CTC. Dessen Direktor Peter Seeberger hat Evoloop überzeugt, als erstes Start-up des CTC nach Sachsen zu kommen. Weitere sollen folgen.
Wir sprechen mit einer Reihe von kleinen und größeren Firmen. Eine Herausforderung für uns ist momentan der Platz für diese Firmen. Denn wenn es Chemiefirmen sind, dann brauchen die auch Laborplatz. Und Laborplatz ist eben teuer und ist rar gesät.
Evoloop ist in der Leipziger Bio-City untergekommen. Das Recycling im Industriemaßstab soll aber außerhalb der Großstadt angesiedelt werden. Wo ist noch offen? Mitgründer Timo Witt hofft, 2030 werde man zehntausende Tonnen des neuen Kunststoffs aus recyceltem Plastik herstellen.
Ralf Geißler über ein Start-up, das sich der Wiederverwertung von Plastikabfällen verschrieben hat. Selbstständig sein, das klingt nach Flexibilität, aber wer sein eigener Chef sein will, braucht auch starke Nerven. Keine festen Arbeitszeiten, viel Papierkram und hohes Risiko, dazu kommt die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland. Die Stimmung bei den über 3 Millionen Selbstständigen hier war in den letzten Monaten eher schlecht, jetzt aber hat sie sich wieder verbessert. Das jedenfalls zeigen aktuelle Daten des IFO-Instituts, mehr dazu von Wirtschaftsreporterin Tabea Schuser.
Die Stimmung der Selbstständigen bessert sich, das beobachtet auch Lars Bösel vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Er spricht auch aus eigener Erfahrung als selbstständiger Berater in Berlin.
Jetzt sind ja Selbstständige, und ich schließe mich damit ein, keine Jammerer. Weil Selbstständigkeit bedeutet, sich immer auf neue Situationen einzustellen und natürlich auch mit den Veränderungen, die es in der Gesellschaft wie auch in der Wirtschaft gibt, mitzugehen.
Und da habe Selbstständigkeit einen klaren Vorteil, Flexibilität.
Ich als Selbstständiger gucke, wo kriege ich meine Aufträge her. Das heißt also, meine Suchbewegung ist viel größer und ich bin viel eher bereit, auch flexibel mich auf neue Themen einzulassen, als das im Angestelltenbereich ist. Und das ist ein ganz großer Vorteil.
Besonders gut laufe es zum Beispiel für Selbstständige im IT-Bereich, denn dort ist der Bedarf hoch. Übergreifend zeigen die Umfrageergebnisse des IFO-Instituts, die Erwartungen der Selbstständigen sind weniger düster als noch in den vergangenen Monaten und die Stimmung bessert sich. Das ist aber keine Trendwende, beobachtet auch Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Also ich glaube, dass die Selbstständigkeit jetzt strukturell keinen Aufschwung erfährt, sondern strukturell sind wir nach wie vor eher in einem Abwärtstrend. Die Anzahl der Selbstständigen ist seit über 10 Jahren rückläufig, recht deutlich rückläufig. Wir hatten mal 4,5 Millionen, wir haben jetzt noch 3,8 Millionen mit sinkender Tendenz, auch am aktuellen Rand. Das hat viele verschiedene Gründe. Und diese Gründe bestehen nach wie vor.
Einer der Hauptgründe ist die Unsicherheit, wann ein Selbstständiger in die Scheinselbstständigkeit rutscht. Es fehle hier an rechtlicher Klarheit, ab wann eine Tätigkeit nicht mehr selbstständig, sondern abhängig ist und damit sozialabgabenpflichtig. Freelancer Lars Bösel kritisiert:
Wenn ich jetzt für ein Unternehmen arbeite und das Unternehmen weiß nicht, ob nicht irgendwann die Rentenversicherung das mal prüft und sagt, der Herr Bösel, der ist eigentlich scheinselbstständig und dann muss über viele Jahre zurück nachgezahlt werden. Und deshalb haben Unternehmen momentan große Hürden, Selbstständige in Aufträge zu bringen, weil eben die rechtliche Situation so unklar ist.
Er fordert mehr Klarheit. Bis sich die rechtliche Lage ändert, könnte es dauern, sagt Holger Schäfer vom IW.
Also es ist im Moment wenig erkennbar, dass es sich zum Besseren wenden könnte, sagen wir mal so. Die Bundesregierung hat das wohl zum Teil erkannt, dass etwa die Frage der Statusfeststellung ein Problem ist. Also die Frage, ist jemand jetzt selbstständig oder eher nicht, und hat in einem Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass man dieses Statusfeststellungsverfahren einer Reform unterziehen will. Aber da sind noch keine Einzelheiten bekannt. Das heißt, wir wissen nicht, ob das wirklich am Ende zu einer wirklichen Entlastung führen wird.
Im Koalitionsvertrag hat sich die neue Bundesregierung vorgenommen, diese sogenannten Statusfeststellungsverfahren auch für Selbstständige rechtssicherer und transparenter zu machen.
Tabea Schoser über die Lage der Selbstständigen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die deutsche Wirtschaft wird entlastet. Die Bundesregierung hat dazu erste Maßnahmen auf den Weg gebracht und Finanzminister Klingbeil spricht von einem Investitionsbooster. Beim Bundesverband der deutschen Industrie kommt es gut an. BDI-Präsident Peter Leibinger, selbst Unternehmer, sagt dazu, die Bundesregierung hat die richtigen Themen aufgerufen. Ein Stimmungsumschwung in der Wirtschaft sei möglich. Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fehweger hat den BDI-Präsidenten zum Gespräch getroffen.
Herr Leibinger, in den vergangenen Jahren haben die Wirtschaftsverbände zunehmend mit der Ampel gefremdelt. Vom Kanzler fühlte man sich nicht verstanden, vom Wirtschaftsminister nicht unterstützt. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen ganz oben auf die Agenda setzt. Ist jetzt wieder alles gut?
Nun, ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken. Das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sich verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber Sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also es war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt es ja die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema. Das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten drei Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben. Jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von, wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken, und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht? Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch? Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperationen dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reiche eine Frau aus ihren Reihen. Ja, ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend die Sprache der Kunden zu sprechen und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut.
Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft. Einer, der am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben, und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, ja, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass sie da ihren Finger in die Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und der macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Und das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja da drüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer. Einer davon ist Trumpf. Ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern? Wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können? Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen.
Das sagt Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, zu den konjunkturellen Aussichten für Unternehmen unter der neuen Bundesregierung. Und das Gespräch führte Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fiebiger.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ein halbes Jahrhundert lang stand John Neumeier an der Spitze des Hamburg Balletts, eine Legende in der Ballettwelt. Seit einem Jahr war Demis Volpi-Intendant, denn heute hat Hamburg die Zusammenarbeit mit Volpi beendet, nach Monaten der Krise und der Kritik. Mehr dazu von NDR-Reporter Jonas Kühlberg aus Hamburg.
Heute Morgen wurde es der Kompanie bei einer internen Versammlung mitgeteilt. Demis Volpi ist ab sofort nicht mehr Intendant des Hamburg Balletts. Der Aufsichtsrat der Hamburgischen Staatsoper und Volpi haben sich auf einen Auflösungsvertrag zum Ende der Spielzeit und eine sofortige Freistellung geeinigt. Eine einvernehmliche Trennung, heißt es offiziell. Doch dahinter steckt eine monatelange Krise. Bereits Ende April hatten sich um die 30 Tänzerinnen und Tänzer, also mehr als die Hälfte des Ensembles, mit einem Brandbrief an den Kultursenator Carsten Broster gewandt. Sie klagten schlechte Kommunikation, fehlende Transparenz und eine oft abschätzige Haltung ihres Intendanten. 5 erste Solisten hatten gekündigt, darunter Alexander Trusch. Dem NDR sagte er zu Beginn der Krise:
Wir brauchen Personen, die unfassbare Vorbilder sind. Und ohne diesen Personen also geht unser Beruf zugrunde. Und den künstlerischen Mangel habe ich nach 10 Minuten im Studio mit Demis Volpi schon gemerkt. Das Limit von ihm als Künstler.
Demis Volpis Aufgabe war seit seinem Amtsantritt, mit neuen Produktionen das Erbe von John Neumeier Neumeier zu erweitern. Zu Beginn reagierte er im NDR, angesprochen auf die vielen Abgänge.
Dass es da Veränderungen gibt, dass es da Menschen gibt, die sich vielleicht entscheiden, diesen Weg nicht mitzugehen, ist normal und ist auch Teil einer künstlerischen Weiterentwicklung letztendlich.
Doch ein gemeinsamer Weg ist offenbar nicht gelungen. Bis zum Schluss bestritt er alle Vorwürfe. Heute lässt er sich nur schriftlich zitieren.
Meine Vision, sowohl in künstlerischer Hinsicht als auch im Hinblick auf eine zeitgemäße Struktur, die offene und verantwortungsvolle Zusammenarbeit innerhalb einer Ballettkompanie ermöglicht, ließ sich trotz intensiver Bemühungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen am Hamburg Ballett nicht weiter verwirklichen.
Doch die Tänzerinnen und Tänzer zeichneten ein anderes Bild. Sie fühlten sich in ihrem Potenzial verkannt, nicht sinnvoll gefordert und kritisierten, dass Volpi bei wichtigen Proben häufig nicht anwesend war. Die Vorwürfe reichten zurück bis nach Düsseldorf, wo Demis Volpi zuvor Ballettintendant der Rheinoper war. Sowohl dort als auch in der Hamburger Kompanie konnte der NDR mit vielen Tänzerinnen und Tänzern anonym sprechen. Eine Stimme brachte es wie folgt auf den Punkt.
Ich habe als Künstler niemanden, der mich bei meiner Arbeit begleitet. Ich fühle mich alleingelassen, weil derjenige, der eigentlich da sein sollte, nirgends zu sehen ist. Er ist einfach nicht präsent.
Infolge der Vorwürfe wurde eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die gesamte Kompanie über die Situation am Hamburg Ballett befragt. Die Ergebnisse sollten heute Vormittag der Kompanie vorgestellt werden. Dann die kurzfristige Entscheidung. Die Ergebnisse bleiben unter Verschluss. Stattdessen die Information zur Vertragsauflösung. Kultursenator Carsten Borster, der Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburgischen Staatsoper ist, stellte sich immer wieder hinter Demis Volpi. Heute zeigt er sich betroffen, wollte dem NDR aber auf eine wiederholte Anfrage hin kein Interview geben. Als Sprachnachricht sagt er dem NDR:
Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit im Hamburg Ballett zu schaffen. Wir werden nun zunächst die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Die Interimsleitung soll die Arbeit im Sinne der bisherigen Planung und damit auch die Weiterentwicklung des Hamburg Balletts zwischen Tradition und Moderne fortführen. Und parallel werden die Voraussetzungen für eine langfristige Nachfolge sorgfältig geschaffen.
Doch wie geht es jetzt weiter? Eine Interimslösung soll das renommierte Ballett durch die Krise führen. Doch die Suche nach einem neuen Intendanten wird sorgfältig vorbereitet werden müssen. Diesmal mit stärkerer Einbindung der Kompanie. Denn für das Hamburg Ballett steht weiterhin viel auf dem Spiel.
Demis Volpi ist nicht mehr länger Intendant des Hamburg Balletts. Jonas Kühlberg berichtete aus Hamburg. Heute vor 50 Jahren öffnete die Joan Miró Stiftung ihre Türen, ins Leben gerufen von dem katalanischen Maler und Bildhauer selbst, in der Endphase der Franco-Diktatur. In den späteren Jahren der Demokratisierung wurde das Zentrum zu einem Motor der kulturellen Entwicklung. Jetzt feiert es mit einer Ausstellung den Auftakt zum Jubiläumsjahr. Dazu unsere Spanien-Korrespondentin Julia Macher.
Als offene Tür in die Zukunft wollten Joan Miró und der mit ihm befreundete Architekt Josep Luisert die Miró-Stiftung gestalten. Und tatsächlich, kaum hat man den weißgetünchten Bau mit seinen kubistisch anmutenden Türmchen und den breiten Glasfronten betreten, lockt es Besucher schon wieder ins Freie. Auf den Hof mit dem Panoramablick über Barcelona, gekrönt von Luna, Sol y una Estrella, von Mond, Sonne und einem Stern, einer von Joan Mirós verspielten Skulpturen. Dass die Architektur ebenso Teil der künstlerischen Erfahrung ist wie Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen des katalanischen Künstlers, ist für Direktor Marco Daniel auch 50 Jahre nach Eröffnung eine der großen Besonderheiten des Hauses.
Er hatte diese eine ganz moderne Vorstellung davon, was ein Museum ist. Dass es nicht nur eine Arbeit ist für den Besucher, sondern auch, um wirklich eine interessante Erfahrung zu haben, in der die Beziehung zwischen den Kunstwerken, der Architektur und der Natur unheimlich wichtig ist.
Ebenso modern war die Konzeption der Stiftung als interdisziplinäres Zentrum für alle Kunstrichtungen, von elektronischer Musik über Puppenspiel bis zu Performances. Wenige Monate vor dem Tod des Diktators Francisco Franco eröffnet, wurde das Haus so zum Motor von Spaniens kultureller Erneuerung.
Für ihn war das unheimlich wichtig, dass es nicht nur ein Museum seiner Arbeit sein würde, kein Mausoleum, sondern ein Zentrum, was aktiv ist, was lebendig ist. Die Miró-Stiftung war zu dieser Zeit wirklich ein breath of fresh air.
Seit Mirós Tod 1983 liegt der Fokus des Hauses zwar auf der Sammlung, aber mit wechselnden Ausstellungen und dem alle 2 Jahre vergebenen Joan Miró-Preis versteht man sich immer noch als Seismograf der Kunstwelt und gehört zu den großen Kulturinstitutionen der Mittelmeermetropole. Die Ausstellung »Die Poesie hat gerade erst begonnen« zeichnet die Entstehungsgeschichte nach. Eine polyphone Kollektivarbeit, die Ausstellungskoordinatorin Martina Mila als sehr inspirierend bezeichnet.
Wir wollten keine geschlossene Erzählung abliefern, sondern zeigen, wie unterschiedlich die Materialien interpretiert werden können. Es geht uns explizit darum, etwas vom Gründungsgeist wieder auferstehen zu lassen, von dieser sehr experimentellen, sehr zeitgenössischen, bahnbrechenden Arbeitsweise, die auch für die politische Öffnung während der Demokratisierung steht. Zeug zum internationalen Publikumsmagneten hat die für Oktober programmierte Ausstellung Miró und die Vereinigten Staaten.
Heute vor 50 Jahren öffnete die Joan Miró Stiftung in Barcelona ihre Türen, Julia Macher berichtete.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A20 Richtung Rostock ist zwischen Straßburg und Neubrandenburg-Ost wegen Bauarbeiten bis ca. 21 Uhr gesperrt. A115 in Richtung Berlin. In der Auffahrt Kleinmachnow kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Dort bitte vorsichtig. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie Fenster und Türen geschlossen halten. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr jetzt normal. Geduld benötigen Sie noch auf der A113 bis Adlershof stadtauswärts, hier 30 Minuten plus. Probleme gibt es außerdem in Baumschulenweg. Die neue Spätstraße ist nach einem Unfall gleich nach der A113 in Richtung Baumschulenstraße gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Abend. Beim Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz sind 9 Menschen getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. Die rechtsextremistische Szene in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz deutlich gewachsen. Bundesinnenminister Dobrindt sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einem dramatischen Befund. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Personenkreis um mehr als 20.000 auf 50.000 vergrößert. Die linksextreme Szene vergrößerte sich leicht auf 38.000 Personen, die islamistische auf 28.000. Der Berliner Senat will ein Entwicklungszentrum für die Computerspielszene mit 4,6 Millionen Euro fördern. Dafür soll ab dem nächsten Jahr das Lux-Gebäude nahe der Warschauer Brücke umgebaut sein. Auf 15.000 Quadratmetern können dann Firmen, Vereine und Verbände einziehen. Die Gaming-Industrie in Berlin hat zuletzt einen Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro gehabt. Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Quirr verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Laut Feuerwehr gibt es durch die Flammen starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen. Thorsten Glauche, RBB 24, Frankfurt oder.
In der Lagerhalle sollen Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Die Halle brennt in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit 15 Löschfahrzeugen vor Ort. Zum Löschen wurde eine Schlauchwasserleitung zum nahen Mudrosee verlegt. Laut Feuerwehr besteht derzeit für Anlieger in der Umgebung keine Gefahr. Dennoch sollten sie das betroffene Gebiet meiden. Schalten sie die Belüftung aus und schließen sie Fenster und Türen,